Ja, für uns ist das eine unglaubliche Ehre, heute hier zu sein. Eigentlich das ganze Wochenende schon über. Meine Frau und meine kleine Wenigkeit sind seit Freitag hier und ja, dürfen einfach mit euch zusammen hier so ein bisschen das Reich Gottes bauen oder euch ermutigen. Und ja, wir sind einfach sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil zum einen wissen wir ganz genau, dass Gott uns hierher geführt hat. Also dieses Wochenende ist nicht einfach so, sondern Gott führt Menschen zusammen. Und genau vor einem Jahr haben wir sehr überraschend Bärbel und Wolfgang in Spanien in unserem Familienurlaub am Strand getroffen. Sehr überraschend. Also wir haben uns mit Wolfgang, glaube ich, 2008 kennengelernt und ich glaube, das, was uns beide so bewegt, ist, die Gemeinde Gottes in Deutschland voranzubringen, also das Reich Gottes zu bauen, ja, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wir haben uns an einem Seminar kennengelernt und haben uns sehr viele Jahre nicht gesehen und dann plötzlich in Spanien. Ich habe gerade Ping-Pong gespielt mit meinem Sohnemann und auf einmal läuft der Wolfgang an mir vorbei und ich denke, den kennst du doch irgendwo her. Dreh mich um. Schreie nur hinterher, Wolfgang, und er dreht sich um und sagt, Victor. Und ich finde das einfach so genial. Wir hatten unglaublich gute Gespräche dort am Strand in Spanien und ja, dass Gott es so geführt hat, dass wir heute hier sein dürfen und das Wochenende, das wissen wir, dass es einfach Gott geführt ist. Und zum anderen ist das für uns auch eine Ehre, dass wir, sage ich mal, einen gemeinsamen Dienst mit meiner Frau seit längerer Zeit einfach tun kann, ohne dass die Kinder dabei sind. Wir haben 4 Söhne, 9, 7, 5 und 3. Und alle fangen mit einem sehr guten Buchstaben an, mit dem J, Jaden, Joel, Julian und Joshua. Und das ist natürlich immer so ein, ist für uns auch ein besonderer, besonderer Name, weil wir mit dem Buchstaben J natürlich sofort bei Jesus sein können und ja, das erinnert uns, dass unsere Kinder wirklich ein Geschenk Gottes sind. Ein Geschenk von Jesus an uns, das er uns anvertraut hat. Und wir sind unglaublich dankbar für unsere Kinder, für uns als Familie, dass wir gemeinsam eine Berufung leben dürfen. Wir sind vor 10 Jahren nach der Bibelschule nach Bodenwerder gezogen. Das ist die Stadt von dem Münchhausen, den Lügenbaron Münchhausen. Und das war immer so unser Leitspruch, der Lügenbaron hat die Lügen in den Ort gebracht und wir möchten gern die Wahrheit in diesen Ort hineinbringen. Und Jesus hat unseren Horizont jetzt mittlerweile sehr verändert. Wir denken nicht nur an Bodenwerder, sondern an die gesamte Region Weserbergland und sind da unterwegs und ja, ermutigen zum einen Christen, dass sie ganz neu motiviert rangehen und ja, versuchen, Menschen in ihrem Umfeld für Jesus zu gewinnen. Und gleichzeitig sind wir selber unterwegs, haben Beziehungen mit Menschen, die auf der Suche sind nach Jesus und helfen ihnen, diesen Gott, diesen Jesus kennenzulernen. Und das ist unsere Leidenschaft. Also wir fiebern da immer mit und sprudeln wirklich darauf hin, dass Menschen Jesus finden. Und aus diesen zwei Gründen bin ich einfach unglaublich dankbar, hier zu sein und ja, von den Dingen auch mitteilen zu dürfen, was wir so erlebt haben, wie Jesus uns geprägt hat. Und ich möchte heute Morgen mit einer ganz persönlichen Geschichte starten. Als ich 12 Jahre alt war, sind meine Eltern kurz vorher zum Glauben gekommen. Und als ich, ja, das war eher 11. Und mein kleiner Bruder, der war damals 6 Jahre alt und wir sind beide zusammen zum Geburtstag eingeladen worden von unserem Cousin. Und ich war halt der große Bruder, ich habe 2 Geschwister noch, einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und mit diesem jüngeren Bruder war ich dann unterwegs. Wir sind zu diesem Geburtstag gegangen und irgendwie hat sich aus diesem Geburtstag etwas ganz Negatives entwickelt. Mein kleiner Bruder hat sich dann auf einmal mit einem auf diesen Geburtstag gestritten. Und ich natürlich als der große Bruder habe gesagt, pack deine Sachen, zieh dich an, wir gehen nach Hause. Ich war damals ein Großer, hat schon ein Fahrrad gehabt. Mein kleiner Bruder nicht. Er musste hinter mir herlaufen. Oder neben mir herlaufen. Und ja, so sind wir dann losgezogen nach Hause. Und wir sind ungefähr so, ja, ich schätze mal so 300 Meter unterwegs gewesen. Und ich habe ihn die ganze Zeit gescheucht und habe gesagt, komm, schneller, wir müssen nach Hause, lass uns nach Hause. Und dann kamen wir an einen Zebrastreifen. Ganz viele Autos standen da so, weil das eine Kreuzung war. Und dieser Zebrastreifen war so halb zugeparkt mit dem Auto. Und ich fahre natürlich mit dem Fahrrad auf diese Autos zu, bremse. Aber mein kleiner Bruder läuft geradeaus. Er quengelt sich auf diesen Zebrastreifen zwischen diesen Autos. Und in dem Moment kommt von rechts ein Auto angefahren, fährt auf diesen Zebrastreifen zu und in dem Moment läuft er natürlich genau dazwischen und nimmt den mit voller Wucht mit. Und ich als der große Bruder, ja, was konnte ich da machen? Ich stand nur da, habe nur geschrien und habe gesehen, wie mein Bruder da liegt. Viele Leute kamen dann sofort zu, sehr schnell war der Krankenwagen da und alles und mein Bruder hat die ganze Zeit nur geschrien. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass Gott ihn in dieser Situation bewahrt hat. Er hatte einen sehr komplizierten Beinbruch gehabt, der ist wirklich, Gott sei Dank, nicht mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgekommen, sondern seine Hand war irgendwie noch dazwischen. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich vor dem Krankenhaus stand und er nach der Operation dann in die Intensivstation gekommen ist und ich war draußen und ich habe die ganze Zeit geheult, weil ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und ich hörte nur noch seine Schreie, wie er auf der Intensivstation lag und geschrien hat. Und in mir sind damals sehr viele Dinge einfach passiert. In diese Situation hat Gott in mein Leben hineingesprochen. Mit 11 Jahren. Und ich weiß noch, wie ich da vor diesem Krankenhaus stand, diese Schreie gehört habe und gesagt habe, boah, wie schnell kann das Leben vorbei sein? Wie schnell und was passiert danach? Was ist danach? Was kommt danach auch auf mich zu? Und das war der Augenblick, wo Jesus angefangen hat, in mein Leben hineinzusprechen. Durch diese Situation bekam ich unglaubliche Todesängste. Ich habe an meinem Bruder sehr geklebt und habe sehr auch an meinem Leben geklebt, weil ich diese Unsicherheit hatte, was passiert mit mir nach dem Tod? Und ich weiß noch, dass durch irgendwen bekam ich eine kleine Gideon-Bibel, diese grünen, weißen, die kennt ihr bestimmt auch alle. Und ich habe angefangen, also kurz davor sind meine Eltern zum Glauben gekommen. Das ist am 12. Juni ist der Unfall passiert und am 14. Juni war ihre Taufe. Also ihr merkt, das war wirklich eine Situation, die Gott benutzt hat, um uns ganz als Familie irgendwie ja, zu ihm zu ziehen. Und kurz darauf bekam ich diese Bibel und ich habe angefangen, in dieser Bibel zu lesen. Und ich habe angefangen, jeden Abend, bevor ich ins Bett ging, habe ich zu Jesus gebetet, Jesus, nimm mir bitte diese Schuldgefühle weg, die ich habe und hilf mir zu erkennen, was der Sinn des Lebens ist und was danach kommt. Und so bin ich da, durch das Lesen der Bibel, bin ich wirklich, habe ich zu Jesus gefunden, habe ich verstanden, was es bedeutet, was Jesus für mich getan hat. Und das ist etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass Gott wirklich alle Dinge in unserem Leben dazu benutzt, auch diesen Unfall, damit wir nach ihm suchen, damit ich angefangen habe, nach ihm zu suchen. Und dass er mir dadurch gezeigt hat, wie sehr er mich liebt, wie sehr er unsere Familie liebt, und dass alles wirklich aus Liebe geschieht. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Symbol. Mit was wir Liebe verbinden. Also es ist, dieses Herz steht ja, dieses Symbol Herz steht für die Liebe. Und mit Liebe kann man unglaublich viel verbinden. Beziehungen zu unserem Nächsten, dass man Menschen liebt. Aber es gibt auch gewisse Dinge, die man auch einfach unglaublich liebt. Wir haben gestern mit Wolfgang gestern Abend noch das Champions League Finale geguckt. Und das ist etwas, was ich unglaublich liebe. Fußball. Ich spiele selber leidenschaftlich gerne Fußball. Jahrelang gespielt. Meine Kinder spielen leidenschaftlich Fußball. Und das ist etwas, was uns verbindet. Also, wenn ich für eine Sache wirklich Leidenschaft habe, dann ist das zuallererst natürlich für Jesus zu leben. Aber dann kommt schon ziemlich bald der Fußball. Muss ich zugeben. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie eine Leidenschaft für Dinge, die er einfach gerne macht. Die ihm Spaß machen, die ihm Freude machen. Und für diese Leidenschaft schlägt dann auch irgendwie unser Herz. Unser Herz schlägt dafür, wir verbringen gerne Zeit, wir machen diese Dinge gerne, weil unser Herz einfach dafür brennt. Und wie wir wissen, sind wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. So wie unser Herz schlägt in uns drinnen für gewisse Leidenschaften, genauso schlägt das Vaterherz Gottes auch für bestimmte Dinge. Also wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und Gottes Herz schlägt auch für etwas. Sein Herz schlägt auch für Dinge. Er hat eine unglaubliche Leidenschaft für uns Menschen. Und ich möchte euch so ein bisschen heute aufzeigen, wie das Vaterherz Gottes schlägt. In der Bibel finde ich genau drei Dinge, die sozusagen symbolisieren, wie und für was das Vaterherz Gottes schlägt. Und einer der ersten Verse, der ist, glaube ich, sehr vielen von uns bekannt, Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Gottes Vaterherz schlägt für verlorene Menschen. Gottes Vaterherz schlägt für Menschen, aber ganz besonders schlägt das Vaterherz Gottes für verlorene Menschen. Und er hat uns das gezeigt, indem er seinen Sohn auf die Welt sandte. Das Vaterherz Gottes wird sichtbar in der Liebe zu den verlorenen Menschen. Er liebte die verlorenen Menschen. Er hat sich von den verlorenen Menschen nicht abgewandt, sondern er liebt die verlorenen Menschen. Und aus dem Grund sendet er seinen Sohn. Das Wertvollste, das Liebste, was er überhaupt hatte. Das sendet er für die verlorenen Menschen. Das Vaterherz Gottes wird sichtbar in der Liebe zu den verlorenen Menschen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 wird ein anderer Aspekt von dem Vaterherz Gottes sichtbar. Und zwar die Sehnsucht. Und da steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Sehnsucht, die Gott Vater hat. Er liebt die verlorenen Menschen, sendet seinen Sohn. Und seine Sehnsucht ist, dass alle verlorenen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er sehnt sich danach. Er lechzt danach, dass die gesamte Schöpfung, alle Menschen, jeder Einzelne zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und das Dritte ist die Eigenschaft von dem Vaterherz Gottes. Das lesen wir in 2. Petrus 3, in Vers 9. Und da steht: Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Geduld. Das Vaterherz Gottes schlägt für verlorene Menschen. Das ist seine Leidenschaft. Das ist Gottes Leidenschaft. Gott schlägt für die verlorenen Menschen. Er liebt die Menschen. Er hat eine unglaubliche Sehnsucht zu den verlorenen Menschen. Und er hat Geduld mit den Menschen. So wird das Vaterherz sichtbar. Gott liebt die Verlorenen, er sehnt sich nach den Verlorenen und er hat Geduld mit den verlorenen Menschen. Wie oft muss ich drüber nachdenken, wie geduldig Gott mit mir ist? Wie geduldig Gott mit jedem Einzelnen von uns ist? Und jeder von euch, der hier sitzt, hat eine Geschichte, eine persönliche Geschichte mit Gott. Und jeder von euch, denke ich mal, kann davon berichten, wie geduldig Gott mit euch war, wie geduldig er euch zu sich gezogen hat. Als ihr auf der Suche wart nach ihm. Gottes Vaterherz schlägt für die verlorenen Menschen. Und das Interessante ist, wenn wir zum einen Gott sehen, wie sein Vaterherz für die verlorenen Menschen schlägt, das Interessante ist zu beobachten, welchen Herzschlag Jesus selbst hatte. Wir lesen von Jesus, dass er sagt: Ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und Jesus selbst sagt: Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Interessant. Der Herzschlag Gottes, die Leidenschaft Gottes für die verlorenen Menschen, schlug genauso in dem Leben von Jesus. Jesus hatte den gleichen Herzschlag wie sein Vater. Er ging zu den Sündern, zu den Verstoßenen, zu den verlorenen Menschen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn, das war der Herzschlag Gottes in Jesus. Jesus, sein Herz schlug im gleichen Takt wie das Vaterherz Gottes, wie das Herz seines Vaters für verlorene Menschen. Und das ist die Frage, die ich heute Morgen einfach an uns stellen möchte. Wir alle sind, vielleicht alle oder nicht alle, Kinder Gottes. Auch wir waren Verlorene. Auch wir waren diejenigen, die mal gesucht haben nach dem Sinn des Lebens. Und Jesus hat uns offenbart, wie sehr er uns liebt, welche Sehnsucht er zu uns hat. Und er offenbarte uns, wie geduldig er zu uns war. Und die Frage heute Morgen, wie schlägt dein Herz? Wie schlägt dein Herz für verlorene Menschen? Schlägt es im gleichen Takt wie das Herz deines Vaters für verlorene Menschen? Verspürst du die gleiche Leidenschaft für verlorene Menschen wie unser Vater im Himmel? Der Vater im Himmel möchte, dass unser Herz genauso leidenschaftlich für verlorene Menschen schlägt wie sein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch mal Gedanken gemacht habt, warum Gott jedem von uns ein Herz gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob ihr auch solche Situationen kennt, wo ihr in gewissen Momenten merkt, dass euer Herz mal ein bisschen ruhiger schlägt und manchmal ein bisschen lauter. Jeder von euch hat ein Herz, sonst würde er hier nicht stehen. Das sieht vielleicht nicht so aus wie bei mir jetzt auf dem T-Shirt. Aber anders. Jeder von uns hat ein Herz. Und wenn wir mal unsere Hand auf unser Herz halten, dann spüren wir, wie es pocht, wie es arbeitet, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass Jesus oder Gott, unser Vater im Himmel, ganz bewusst uns diesen Herzschlag gegeben hat. Wenn wir diesen Herzschlag spüren, dass wir uns immer wieder erinnern, für was schlägt eigentlich das Vaterherz Gottes, für verlorene Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir unser Herz spüren, wie es schlägt, dass uns immer wieder bewusst ist, es ist wieder ein paar Sekunden meines Lebens vorbei. Und in diesen paar Sekunden sind Menschen von dieser Welt gegangen, die ohne Jesus gestorben sind, die verloren gehen werden. Wisst ihr, wenn ich diesen Herzschlag spüre, dann denke ich sehr oft daran. Wie viele Menschen sind auf der Welt jetzt gestorben, die Jesus nicht kennengelernt haben? Und ich glaube, dass das Herz, unser Herz, uns immer wieder daran erinnern sollte. Für was schlägt das Vaterherz Gottes? Für die verlorenen Menschen. In 1. Timotheus 1, Vers 12, berichtet Paulus uns von seinem alten Leben. Er nimmt uns sozusagen mit hinein in das Leben, was er vorher geführt hatte, als er Jesus noch nicht kannte. Ich lese uns mal diesen Abschnitt vor. 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat. Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und Ewigkeit. Amen. Paulus berichtet hier von seiner Situation, wie er vorher gelebt hat. Und er sagt von sich selber, ich war der Schlimmste, ich war der größte, der elendste Sünder. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus war ein Mörder. Paulus hat die Christen verfolgt, hat sie in Gefängnis stecken lassen. Er ist förmlich in die Privathäuser eingedrungen, hat die Christen daraus gezerrt. Und ich denke nicht nur, dass er bei der Steinigung von Stephanus mit dabei war, sondern der hatte noch einige andere Leben auf dem Gewissen. Aber genau diesen Paulus, diesen verlorenen Menschen, ergreift Jesus. Begegnet Jesus ihm ganz persönlich. Und was macht Jesus mit ihm? Er stellt ihn in seinen Dienst hinein. Hier steht, er hat mich als vertrauenswürdig ersehen. Als vertrauenswürdig. Wisst ihr, mit welchen Augen Jesus dich und mich ansieht? Er hält uns für vertrauenswürdig. Gott und Jesus haben alle Macht der Welt. Sie hätten einfach nur mit einem Finger schnipsen können. Und die ganze Menschheit würde erkennen, wer der Sohn Gottes ist, wer Gott ist und. Ich glaube, für Gott wäre es nicht unmöglich. Aber wisst ihr, Gott nimmt uns in seinen Diensten mit hinein. Er vertraut uns das Wertvollste an, die wertvollste Botschaft, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Und dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Und diese Liebesbotschaft, die für jeden Menschen gilt, hätte Jesus die Chance, durch einen Fingerschnips allen bewusst zu machen. Aber diese beste Botschaft der Welt bindet er an uns Menschen. Er bezieht uns in seinen Auftrag mit ein und sagt zu uns, Viktor, du elender Sünder, du hast genug Mist gebaut in deinem Leben. Aber gerade dich achte ich für vertrauenswürdig, die Liebesbotschaft zu den verlorenen Menschen zu bringen. Und er sagt es nicht nur zu mir, sondern zu uns allen. In jedem von uns steckt ein kleiner Saulus. In jedem von uns. Und jeder von uns könnte Geschichten erzählen, wo er es versagt hat, wo er Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Und zu dir sagt Jesus heute Morgen, ich halte dich für vertrauenswürdig, dass du die Liebesbotschaft zu den verlorenen Menschen hinausträgst. Das das ist unser Vater im Himmel. Das ist unser Vater im Himmel, der uns mit einbezieht in seinen Auftrag. Er hält dich und mich für vertrauenswürdig. Er hält dich und mich für vertrauenswürdig. Wir haben sein Vertrauen. Ist das nicht stark? Ist das nicht gewaltig? Er hält dich für vertrauenswürdig und mich, die Liebesbotschaft zu den Menschen zu bringen. Er hat die Liebesbotschaft, die frohe Botschaft an uns Menschen gebunden. Und er wünscht sich nicht sehnlicher, dass unser Herz genauso für die verlorenen Menschen schlägt wie sein Vaterherz. Und dass wir mit dieser Leidenschaft für verlorene Menschen rausgehen und den Menschen diese frohe Botschaft bringen. Und ich weiß, ich kenne diese Gefühle, dass wenn ich über dieses Thema nachdenke, zu verlorenen Menschen zu gehen, dass man sagt, ich bin noch kraftlos. Was kann ich schon bewirken? Ich kenne diese Gedanken, dass man sich sagt, ich bin doch nicht würdig genug. Ich bin doch nur ein ganz kleiner. Ich bin doch ein kleines Würmchen. Was soll ich den anderen sagen? Wie soll ich es denn sagen? Ich kenne das, dass ich sage, das ist nicht meine Sache. Lass doch das den Wolfgang machen, der kann das viel besser. Oder ein anderer. Da sind oftmals so Ausreden, die wir auch haben. Der andere kann es besser. Ich bin nicht würdig genug. Ich habe nicht die Kraft, ich weiß nicht wie. Und wisst ihr, das ist keine Ausrede. Weil Paulus sagt, durch wen will Gott wirken? Durch den Schwachen. Nicht durch die, die alles können. Nicht durch die, die denken, wir können das, wir sind die Profis. Durch die Schwachen, durch die möchte Gott sich offenbaren, durch die möchte Gott zu den Verlorenen gehen. Und wenn wir schwach sind, dann ist Christus in uns stark. Und das finde ich so genial, dass wir heute Pfingsten haben. Oder in den Tagen. Aber am Pfingsten ist etwas Gewaltiges passiert. Auch für die Jünger. Die sollten warten in Jerusalem. Die sollten warten. Und sie haben geduldig gewartet. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ist das nicht eine gewaltige Zusage, die Jesus hier seinen Jüngern gibt? Nicht wir werden das durch unsere Kraft machen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er wird euch fähig machen. Das ist die gewaltige Zusage von Pfingsten. Gott selbst wohnt in uns. Gottes Herz schlägt in uns, weil der Geist Gottes in uns lebt. Weil der Geist Gottes in uns lebt. Und das finde ich unglaublich ermutigend, unglaublich stärkend. In den Schwachen, genau da gibt der Geist Gottes die Kraft hinein. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, breitet sich aus über Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der Welt. Und das, was ich immer wieder präge und mir wünsche, ist, dass wir eines begreifen. Gott braucht keine Profis. Gott, der braucht keine Profis. Er braucht Jünger, die im Gehorsam die kleinen Dinge umsetzen, die er uns in seinem Wort zusagt. Und durch diese Jünger des Gehorsam, diese Jünger des Gehorsam in ihrer Schwäche, gebraucht er, um die frohe Botschaft zu den verlorenen Menschen zu bringen. Und das finde ich so gewaltig. Die Jünger waren keine Profis. Die Jünger waren Angsthasen, so wie du und ich. Wie oft stand ich vor Menschen, wo ich wusste, die sind auf der Suche nach Gott. Und ich habe mich nicht getraut, ihnen etwas zu sagen von Jesus. Wie oft? Ich war ein Angsthase. Ich bin es immer noch. Aber in meiner Schwäche wird Christus stark. Und Jesus erzieht mich. Er bringt mich dahin, dass ich begreife, dass nicht ich es tue, sondern er durch seine Kraft. Er verändert mein Leben, er gibt mir Mut, er gibt mir Kraft, in diesen Situationen zu lernen und die Dinge zu sagen, die dann notwendig sind. Und das ist stark. Das ist das, was ich heute Morgen euch ermutigend einfach mitgeben möchte. Jesus möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, weil er uns für vertrauenswürdig sieht, um seine frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Um zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Familien hinzubringen. Und er möchte genau dich gebrauchen. Das Vaterherz Gottes schlägt für die verlorenen Menschen. Und die Frage bleibt, wie schlägt dein Herz für verlorene Menschen? Jesus hat dich voll ausgerüstet. Er hat dir persönlich gezeigt, dass er dich liebt, dass er sich nach dir sehnt. Und er ist geduldig mit dir gewesen, dass du ihn selbst für dich persönlich entdeckt hast. Aber das, was jetzt kommt, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Zu gucken, wie schlägt mein Herz für verlorene Menschen? Und um diesen Auftrag zu leben, hat Jesus dich voll ausgerüstet. Mit dem Geist Gottes. Es ist nicht unsere Kraft, sondern seine Kraft, die in euch lebt. Und mit diesen ermutigen Worten möchte ich euch einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Jesus möchte den Kleinen gebrauchen. Keine Profis, sondern Jünger, die ihm gehorsam sind. Gottes Segen. Amen.